Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Präsentiert von der Ausi Garage AG, ihrem Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee. Mit dem neuen Range Rover Velar.
Roger gegen Markus, wir haben vier Themen. SRG, Radio soll von Bern nach Zürich kommen, mindestens ein grosser Teil davon. 7 statt 9 Stadträte in Zürich, Abstimmung steht bevor. EU-Light ist jetzt das neue Rezept. Und Chemnitz und Folgen. Als viertes Thema über Donald Trump reden wir für einmal nicht. Er ist ja wieder am Golf, während die ganze Nation in Amerika sich um die Beerdigung von John McCain kümmert hat. Reden wir zuerst über den Aufstand in Bern. Schweizer Radio, oder besser gesagt SRF Deutschschweiz, sollte 150 Journalisten nach Zürich bringen. Das als Sparmaßnahme ist das angekündigt worden, sollen 5 Millionen sparen. In Bern hat das ziemlich grossen Aufstand hat das ausgelöst. Wie siehst du das, Markus? Du hast ja eine Frau, die ja dort schafft.
Ja gut, aber nicht in Bern, sondern eben in Zürich.
Also ihr ist das gleich?
Nein, ich weiss einfach, wie die Stimmung ein bisschen in Zürich ist. Und in Zürich ist natürlich das Verständnis jetzt auch unter den Journalisten nicht so gross, oder? Weil man natürlich das Gefühl hat, ja, also hey, wir haben jetzt hier in Zürich auch nicht nur die schlechteste Arbeit gemacht, weil Berner tönt jetzt ein bisschen übertrieben und so sich eigentlich stilisieren als absolute journalistische Gewissen überhaupt von der SRG, und das kommt ein bisschen schlecht an, auch intern SRG und bis die Stufe Journalisten.
Gut, aber man muss ja sagen, das ist natürlich etwas, wo viel weiter geht. Es ist der Anti-Zürich-Reflex. Es ist eine Art Reaktion auf das, was sich in den Medienszenen abspielt im Moment, dass eben alles auf Zürich konzentriert wird. In dem Verlag, wo du jetzt ja dann auch dabei bist, Tamedia, kommt alles dann von Zürich. Mhm. Alle Berner Zeitungen werden von Zürich ausgesteuert. Früher war man stolz, der vorgraferierte frühere König von Bern hat gesagt, die Zürcher oder die Ostschweizer, die lassen wir nicht nach Bern. Moll hat dann im richtigen Moment verkauft und grosse Kassen gemacht. Wird alles von dort aus eigentlich gesteuert, nämlich von Zürich aus Berner Sicht, von Zürich West aus. Und in Basel ist jetzt das Ähnliche, was jetzt ansteht. Also auch Basler Zeitung in erster Linie, wo du, glaube ich, noch Chefredakteur bist, wenn ich mich nicht täusche.
Formell nach wie vor, ja.
Genau. Dass die auch eigentlich den ganzen Mandelteil aus Zürich beziehen und dort nur noch Lokalnachrichten dürfen machen. Also in dem Umfeld von dieser Konzentration soll jetzt also auch noch da die Veränderung in der SRG stattfinden.
Gut, noch schnell kurz zu der Basler Zeitung. Also es ist nicht vorgesehen, dass alles abgeräumt wird in Basel, sondern wir werden wahrscheinlich auch ein paar Leute dort haben, die für den Mandel Berichten von der TAR-Media-Redaktion, das ist noch nicht so ganz entschieden.
Gut, das ist ein anderes
das
Thema.
Das ist offen. Und zweitens, bei der SRG muss man sagen,
darf ich noch kurz sagen,
die gehen auf Basel jetzt.
Gut. Ich habe gehört, dass der EU versucht, ein paar von deinen Rechtsausleger in die Tage rein zu boxieren.
Ja, weißt du, das für interessante
News. Dass da die Blocheninfiltration auf diese Art und Weise sollte passieren.
Ja, wir können überhaupt alle infiltrieren, weil, wie du weißt, Basel-Zeitung ist die beste Redaktion. Und
also die
wir sind ein extremer Qualitätsschub für alle anderen.
Also
für Radio 1 ist ja das ein Qualitätsschub, dass ich da auftritt. Also
okay,
dem,
jetzt redest du so wie Donald Trump, der sagt, ich komme ein A-Plus über.
Wenn ich schon nicht darf über den Donald Trump heute reden, muss ich ihn halt selber spielen.
Genau. Nein, aber Tatsache ist natürlich, die Konzentration findet statt. Eben, du hast ein Gegenbeispiel gebracht, Kultur soll nach Basel gehen. Was eigentlich seltsam ist, muss man noch sagen, ist also die alte Leitung von der SRG, die das beschlossen hat. Man hat dort im Sinn von dem Föderalismus hat man das beschlossen, was ein Unsinn ist, kostenmäßig, dass man dort TV-Studio aufbaut, die wahrscheinlich nicht ausgelastet sind.
Genau.
Und das kostet viel mehr. Genau. Herzog de Meuron sind auch nicht die günstigsten Architekten.
Genau.
Die haben das bauen. Aber eben, man kann sagen, die Neuführung jetzt unter Gilles Marchand, die wollen etwas anderes machen.
Ja, und auch völlig zu Recht. Ich meine, auch Basel müssen wir im Prinzip überdenken, aber das können sie jetzt nicht mehr.
Nein, das können sie nicht machen.
Letztlich Föderalismus im Journalismus, und da bin ich absolut dafür, und das ist auch für die SRG sicher wichtig, ist, dass Berichterstattung aus verschiedenen Gebieten sichergestellt ist, dass du Redaktionen hast in Aarau, in Bern, in Luzern, in St. Gallen. Das haben sie ja immer noch. Und das SRG, was sie ja machen wollen, ist ja wirklich nur eine Zentralisierung von Sendungen, wo du wirklich erstens den Anschluss brauchst als Fernsehen, weil Konvergenz ist ein Thema, auch bei der SRG, das ist der eine Grund. Und der andere Punkt ist einfach, dass du schon heute hast du unglaubliche Schwierigkeiten gehabt zwischen der Abteilung Information, wo alles in Bern ist, und der Restsender, der in Zürich ist. Da hast du Koordinationsaufwand gehabt, der gar nichts bringt. Es bringt dem Hörer nichts. Jetzt kann man darüber lamentieren, dass Zürich so wichtig geworden ist als Medienplatz, aber du hast den Vorgang referiert, richtig zitiert. Das sind Entscheidungen von Berner Verleger zum Beispiel, dass man gesagt hat, wir verkaufen dann einen Zürcher Verlag. Und auch bei der SRG ist einfach so, ich finde, das ist eine richtige Sparmaßnahme, müssen sie unbedingt machen. Und Vielfalt könnten sie ja anders erzielen, als mit dem, was sie jetzt das Gefühl haben, dass einfach, wenn sie in Bern sind, das gibt nicht Vielfalt.
Also gut, ich komme einfach nicht raus. Heisst eben, wir können 5 Millionen sparen. Mietkosten. Jetzt sind die Mietkosten in Bern nicht generell so viel teurer als in Zürich. Offenbar hat man einfach in Zürich jetzt schon im Umbau vom Leutschenbach das Ganze schon vorgespurt, hat offenbar Räumlichkeiten geschaffen und kann auf diese Art und Weise dann wirklich Geld sparen. Aber vielleicht könnte man das auch anders vermieten. Aber nur wegen Konvergenz, die kommt sowieso, die muss kommen. Die Konvergenz in der SRG ist ja noch irgendwie angeleitet und eingeführt worden vom ehemaligen General Armin Walpen. Ist ausgeführt worden von der Führung von Roger Döweg. Wie viel das eingespart hat, ist nie bewiesen worden.
Nicht viel.
Nein, das hast du nie gesagt worden.
Aber jetzt ist ja ein anderer Punkt. Jetzt ist ja technologisch bedingt. Oder?
Wieso
ja,
denn?
Weil du ja im Prinzip, du machst ja vor allem nur noch online. Online ist ja sowieso die Zukunft. Ob du nachher Bewegtbilder machst oder Podcasts, im Prinzip sind die zwei alten Medien, Radio und Fernsehen, vielleicht die 20er gar nicht mehr da.
Gut, also das ist da nicht. Also erstens mal, gerade online ist ja nicht ortgebunden, also kann man nicht einsparen, wenn es einem Ort ist. Und dann sehe ich den Zusammenhang zwischen Radio und Fernsehen, dass da irgendwie Synergien geschafft werden, wo dann unglaublich viel Kosten einsparen, sehe ich auch nicht. Ich habe auch mal ein Radio und ein Fernsehen in Zürich, ja. Radio aber 24 und Tele Zürich, ich habe es nicht zusammengelegt, ja, weil Mechanismen und Abläufe sind einfach unterschiedlich.
Erstens, da hast du recht, aber zweitens, was du nicht gemacht hast, das Radio 24 selber zu verteilen auf 3 Standorte. Du hast heute ein Begleitprogramm, das aus Zürich kommt und du hast eine Abteilung Information, die in Bern ist. Das merkst du zum Beispiel im Morgenprogramm. Morgenprogramm ist nicht aus einem Guss. Das ist die wichtigste Zeit überhaupt fürs Radio. Das macht es nicht gut. Das hat genau mit diesen 2 Standorten zu tun.
Gut, aber man muss ja sehen, der Unterschied zwischen Zürich und Bern. Bern ist einfach strukturschwach. 150 Arbeitsplätze, die weggehen, das tut Bern weh. In Zürich hat man nie sich darum kümmert, wie viele Arbeitsplätze zum Beispiel ich geschafft haben, dass sich die Regierung dafür eingesetzt hat. In Bern machen sie das. Und jetzt kommen noch die Walliser und jetzt kommen noch Drohungen, dass sie eventuell austreten aus der SRG und ein eigenes Radioprogramm oder einen Radiosender gründen und so. Trüllen das ein bisschen im roten Bereich. Weil offenbar scheint das schon vorgespurt zu sein, dass das wird passieren, dass eben die 150 Journalisten nach Zürich kommen. Ich habe einen stillen Verdacht in meinem Buch «Nobile» gar nicht geschrieben, 200 Journalisten für Radio SRF ist ein bisschen viel. Das könnte man auch mit weniger machen. Dass wenn die also nach Zürich kommen, haben sie vielleicht die Vermutung, dass ein Teil gar nicht mitkommt und das auf diese Art und Weise einen kalten Personalabbau machen. Was meinst du?
Da hast du wahrscheinlich recht. Das glaube ich auch, dass das auch noch ein Hintergedanken ist, dass sie sich nicht getrauen, die Leute abzubauen, was sie schon lange müssen.
Wo viel mehr wird sparen.
Ja, würde viel mehr bringen, aber die machen es halt so. Das stimmt, hast du recht. Aber noch etwas zu Bern. Ich meine, Bern hat eine riesige Bundesverwaltung, hat eine riesige kantonale
aber viel
Verwaltung.
Mehr hat's nicht.
Ja, aber die Bundesverwaltung ist in den letzten 20 Jahren überproportional gewachsen, wie kein Unternehmen auf der Schweiz. Also Bern kann sich nicht beklagen. Im Gegenteil, alle staatsnähe Arbeitsplätze und SRG ist auch staatsnähe Arbeitsplatz. Bringt eigentlich Bern nicht weiter. In dem Sinn sollten sie sich gescheiter mal darum kümmern, die Steuern zu senken und selber mal ein bisschen tüchtiger zu werden als bis jetzt.
Gut, sie haben einen gewissen Minderwertigkeitskomplex gegen Zürich, wie das auch Basler auch haben, wie alle das haben in der Schweiz. Immer der Anti-Zürich-Reflex, der funktioniert.
Gut, aber Basler lohnt sich nicht zahlen. Basler lohnt sich wenigstens nicht zahlen.
Aber sie lohnt sich ein Fernsehstudio schenken, da jetzt, wie wir jetzt eben vorher besprochen haben, Sachen Kultur. Was meinst du, wie wird das ausgehen? Die ganze Geschichte?
Ja, das ziehen sie durch, weil das müssen sie durchziehen. Ja, das müssen sie durchziehen.
Und was passiert denn in Bern?
Ja, das hört wieder relativ schnell auf. Das ist, also, Entschuldigung, das klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber wir sind auch beide in den Medien tätig. Journalisten sind immer relativ laut, weil sie können natürlich in der Öffentlichkeit sofort auftreten. Aber das tut sich sehr, sehr schnell lecken, weil die Bevölkerung interessiert das nicht. Was im Radiostudio Bern passiert, Politiker natürlich schon, aber die hören nachher auf. Also ich glaube nicht, dass das eine lange Wirkung wird
haben. Gut, wenn wir mal schauen, es könnte noch mal hochkochen in der nächsten Woche, wenn wir schauen, wie das rauskommt. Wir haben eine Abstimmung kurz bevorstehen. 7 statt 9 Stadträte ist eigentlich von einem Bürger, einem Einzelbürger ist das lanciert worden. Man redet von dem schon seit Jahrzehnten, ist immer wieder abgeschiffen. Und jetzt eventuell eine grössere Chance, wenn man sagt, alle anderen können es mit 7 oder sogar mit 5 machen. Der Bundesrat, die Regierung im Kanton Zürich, die noch grösseres Budget hat als die Stadt Zürich. Und die Stadtregierung, mit Ausnahme von Philippo Leutenegger, ist für 9. Mhm. Und die Chance, aber, dass das 7 durchkommt, ist relativ gross. Deine Meinung?
Ja, wäre sehr gut. Unbedingt. Sogar auf 5. Könnte man sogar auf 5, aber da gibt es zwar keine Bürgerliche mehr im Stadtrat, aber das ist ja gleich.
So wie in Bern.
Ja, da wäre dann auch ehrlicher, weil es ist eine rot-grüne Stadt, die sollen auch die ganze Verantwortung haben. Das fände ich nicht so schlimm, aber es ist doch völlig klar, ein Gremium von 5 oder 7 Leuten ist sowieso besser als 9. 9 ist ja fast eine Schulklasse, da kannst du auch nicht gut diskutieren.
Du hast am liebsten ein Gremium von einer Person.
Das habe ich sehr gerne. Oder eineinhalb. Eineinhalb. Der hat einfach nichts zu sagen. Der gut. Muss zuhören.
Gut, aber man muss noch sagen, was mich überrascht hat, ist der Elmar Ledergeber. Er wird übrigens Gast im Doppelpunkt am nächsten Sonntag im Streitgespräch zu diesem Thema. Und zwar ist er auch 7 statt 9. Ja. Und er sagt, man könne dann irgendwie Strukturen durchbringen im Stadtrat, Doppelspurigkeiten abbauen, Effizienzsteigerungen machen. Und da frage ich mich, warum hat er das nicht können schaffen? Warum hat die frühere Regierung das nicht können machen?
Weil er gegen die Partei hat müssen antreten und da hat er nicht wollen. Weil letztlich ist natürlich völlig klar, dass Beamte haben nicht das Interesse, dass es runtergeht auf 7, weil das sind nachher nur noch 7 Departemente und das könnte einen Abbau geben, gibt es wahrscheinlich nicht, oder? Das
aber
passiert ja nie.
Chefbeamte können dann vielleicht genau. Ein bisschen mehr machen. Aber es gibt ja die Luxusmentalität in Zürich, das weiss man. Alles kostet da mehr, weil viel mehr Gremien mitreden und es muss nochmal ein Finish, ein Zürich-Finish etc. Ob das dann ein bisschen besser wird und man ein bisschen billiger produziert, ich weiss es nicht, aber es wäre ein Versuch wert, wenn wir das mal wieder aufbrechen.
Ja, das wäre symbolisch wichtig, oder? Weil das Volk könnte jetzt mal einfach sagen, hey, bei der Bürokratie wollen wir jetzt mal endlich Reformen, tun euch mal ein bisschen gemässigen und so weiter. Von dem her wäre es symbolisch, meiner Meinung nach, ganz wichtig. Vor allem auch, weil man ja merkt, die Regierung hat gar keine Freude an dieser Initiative und das ist ein Grund, dass man gerade unbedingt muss ja sagen.
Gut, also, reden wir über das Thema, wo wir vielleicht auch ähnlicher Meinung sind. Was ist denn das für eine Sendung ohne Donald Trump, schaffen wir es überhaupt nicht irgendwie. Stimmt, es kommt noch Chemnitz, da bin ich überzeugt. Gut, also EU-Leid ist die neue These, die jetzt da am Wochenende aufgebracht worden ist, weil jetzt sich die Gewerkschaften, vor allem der Paul Rechsteiner, kategorisch gegen Abbau bei den flankierenden Massnahmen gewehrt haben und gesagt haben, darüber verhandeln wir nicht, darüber reden wir nicht. Und wenn man weiss, wenn Gewerkschaften zusammen mit der SVP zusammengehen, können sie das zum Scheitern bringen. Ist jetzt das Ganze so schief in der Landschaft, dass sich der Herr Cassis etwas Neues hat müssen einfallen lassen, offenbar eben unter dem Titel EU-Leid, dass man sagt, alles, was nicht so bestritten ist, das machen wir mit der EU und alles, was heikel ist, das schieben wir auf, machen wir 5 Jahre. Also zum Beispiel da mit dem Schiedsgericht, das machen wir jetzt, aber die flankierenden Massnahmen später. Das ist ja eine Art ein Zaubertrick. Wenn das funktioniert, wenn der auf das eingeht, dann reibe ich mir aber die Augen.
Ja, das ist wirklich ein Zaubertrick, aber ein verdammt schlechter, oder? Ja. Also alles gesehen ist. Also erstens finde ich, Cassis macht einen riesen Fehler. Er hätte eigentlich jetzt sollen gegenüber der EU sagen, schaut, unsere Gewerkschaften machen nicht mit, ihr müsst verzichten auf das Rahmenabkommen.
Das machen sie aber.
Ja, aber das ist doch schwach von Cassis, weil der Cassis hat einfach Angst, dass Sanktionen kommen und die kommen todsicher. Die EU wird gegen Ende Jahr uns plagen.
Und zwar Börsenäquivalenz.
Ja, wahrscheinlich noch etwas anderes.
Und also, dann auch noch Wissenschaftsabkommen 2020.
Ja, die haben eine grosse Fantasie. Die werden uns jetzt plagen.
Ja.
Und als Cassis meinen, dass sie mit so einem faulen Trick sich zufrieden geben und sagen, ja, ihr könnt jetzt mal das Schiedsgericht haben, das also nicht viel wert ist, aus beiden Sichten. Also die EU hat nichts nachgegeben.
Ich finde es
okay. Hat nichts nachgegeben.
Ich finde es okay.
Hey, wenn es Binnenmarkt relevant ist, dann ist immer noch EuGH. Immer noch.
Gut,
und, das ist doch eine Sauerei. Ich meine, alles, und das ist
das
praktisch alles.
Binnenmarktrelevant
heisst praktisch alles.
Nein, es ist aber gar noch nicht verhandelt. Das, was du jetzt sagst, das ist reine SVP-Rhetorik.
Nein, das muss
dann erst noch ausgehandelt werden.
Nein, Roger, das stimmt nicht. Der Cassis hat ja genau gesagt, die EU-Leid will ich jetzt, weil im Schiedsgericht sind wir uns weitgehend einig.
Ja, aber der Inhalt vom Schiedsgericht.
95, nein, aber weißt du, was das Schiedsgericht kann entscheiden? Ja. Da ist man sich jetzt einig. Und man ist sich einig, dass die EU-Kommission muss sagen, wenn etwas binnenmarktrelevant ist in unserem Konflikt, dann muss der EuGH das auch anschauen. Also, der Schiedsgericht ist
und das Interessante an dem Ganzen ist, dass der Herr Rechsteiner in seinem Dossier, eben das mit diesen flankierenden Massnahmen, sagt, ich traue weder am Bundesrat noch am Europäischen Gerichtshof etc. Mhm. Und damit eigentlich SVP-Sachen erzählt, oder?
Ja, look, nein, das würde ich nicht so sagen, sondern die Gewerkschaften haben jetzt meiner Meinung nach Demokratie wiederentdeckt. Ja. Die haben jetzt einfach gemerkt, wenn es um unsere Anliegen geht, ist eben Brüssel auch kein guter Garant. Das ist der Punkt, lieber in Bern, wo wir wirklich Einfluss haben, wo wir Einfluss nehmen können, als in Brüssel, wo wir gar nichts mehr zeigen.
Gut, aber der Preis, den man zu zahlen hat, der ist eventuell sehr gross und das müsste man doch gegeneinander abwägen. Der Christoph Blocher hat letzte Woche in der NZZ gesagt, es könnte einen Handelskrieg geben mit der EU, also so im Stil von Donald Trump, oder? Wenn wir sagen Switzerland first, dann kann es schädigen. Nur die Schweiz ist nicht ganz so gross wie Amerika, ja,
aber kann sich so nicht durchsetzen. Wir haben eine gute Armee. Wir sind doch ein guter Kunde von der EU. Die EU will kein Gestör mit uns, es geht ihnen nur um England. Deshalb haben sie ja auch so wahnsinnigen Stress. Sie wollen unbedingt noch ein gutes Abkommen mit der Schweiz abschliessen, damit sie nachher den Engländern können sagen können, schaut, sogar die Schweizer, die konservativen Schweizer, haben das geschluckt.
Ich glaube, es ist umgekehrt. Genau darum werden sie es eben nicht machen. Sie können nicht da Konzessionen machen, was dann die Engländer vielleicht nicht können bieten. Und genau darum könnte das scheitern. Und wenn das an so blöden Sachen von so blöden, was soll ich, Ideologen dann scheitern?
Nein.
Weil Herr Rechsteiner, Entschuldigung, schaut, dass er so viele Mitglieder hat, die aus EU-Ländern kommen und die Mitgliederbeitrag zahlen. Und das sagt, das ist ja uns wichtiger als ein normales, gutes Verhältnis mit der EU. Dann ist wirklich Feuer im Dach.
Ich habe gar nicht gewusst, dass du so neoliberal bist.
Wieso?
Ja, weil das ist natürlich so. Also, wir haben Personenfreizügigkeit nach wie vor. Und wenn du keine flankierende Massnahmen hast, und ich bin gegen die flankierenden Massnahmen, ich betone es, aber wenn du beides hast, offene Grenzen plus ohne flankierende Massnahmen, hast du einen unglaublichen Lohndruck in der Schweiz. Da gehen ganz viele Gewerbebetriebe gehen einfach unter. Der Bau hat extrem Probleme. Sehr viele Mitglieder, Gewerkschaftsmitglieder, einfache Leute, mehrheitlich Ausländer, haben nachher extreme Probleme. Und das ist doch nicht etwas, was du kannst begrüssen als gute alte Sozialdemokratie.
Gut, also aber, du alles als falsch darstellst, was jetzt sagst. Weil, wenn man verhandeln würde über die flankierende Massnahmen, die wir jetzt haben, auf verschiedene Elemente, inklusive die 8-Tage-Regelung, würde man ja nicht sagen, man will keine flankierende Massnahmen. Es gibt so die Entsenderegeln in der EU, die haben das jetzt auch aufgenommen. Und das Interessante ist, dass jedes Land kann im Detail bestimmen, wie die Entsenderegeln, / eben flankierende Massnahmen aussehen. Also die Schweiz könnte vielleicht die flankierenden Massnahmen ein bisschen anders darstellen und so, und hat sie dann trotzdem.
Ja,
Wenn man dann einfach sagt, nein, man redet nicht einmal, es bleibt so, dann macht man eine Fundamentalopposition und tut sich so verstockt geben und rührt wahrscheinlich das Kind mit dem Badwasser.
Aber Roger, wenn das so einfach wäre, innerhalb von der EU, die Regeln so abzuändern, damit sie immer noch den gleichen Schutz hätten, wie die jetzigen flankierenden Massnahmen. Du kannst sicher sein, Seco hätte das schon lange herausgefunden und den Gewerkschaften informell, lang vor diesen Gesprächen präsentiert und Gewerkschaften hätten können sagen, okay, das machen wir und so weiter. Es ist nicht so einfach. Wir haben eines der höchsten Lohnniveaus von der Welt. Das ist ein enormer Druck, wenn du freie Einwanderung hast, ohne Kontrolle der Löhne.
Aber das ist aber es ist auch in anderen Ländern so. Deutschland hat auch ein höheres Lohnniveau als
nie,
Polen.
Ja, aber nie so viel höher als wir.
Aber nein. Also, man hat jetzt erst im Mai die Entsenderegel in der EU gemacht. Man hat die noch nicht im Detail definiert in den einzelnen Ländern. In Frankreich offenbar werden sie ein bisschen ähnlicher definiert wie in der Schweiz als in anderen Ländern. Und es wird erst umgesetzt bis 2020. Es verändert sich also auch etwas in der EU. Aber wenn der Herr Rechsteiner einfach sagt, man redet nicht einmal, und ich tue nicht einmal mit dem Herrn Bundesrat reden, fertig, dann kann man nicht einmal auf die Entwicklung in der EU eingehen.
Ja gut, aber er hat jetzt genau das durchgesetzt, was er wollte. Er hat nicht angeben. Gewerkschaften, was haben Gewerkschaften von einem Rahmenabkommen? Was soll das? Also weißt,
ja, die haben sie ja bis jetzt schon profitiert.
Und der Gewerkschaftsteiner
hat profitiert von der Personenfreizügigkeit.
Ja, natürlich.
Ja, aber wenn die dann wegfallen.
Natürlich, die flankierenden Massnahmen sind für Gewerkschaften als Einnahmequelle so wichtig, dass du eigentlich dort nicht kannst nachgehen. Das ist übrigens auch noch die Antwort zu dem, was du vorher gesagt hast. Alle Regeln, die die EU hat, sind für Gewerkschaften nie so interessant, weil Personenfreizügigkeit mit den flankierenden Massnahmen ist eigentlich für sie eine wichtige Einnahmequelle.
Gut, also das ist ein ganz heikles Thema. Man kann da nicht irgendwie ein Kaninchen aus dem Hut zaubern, wie das der Herr Gassis jetzt offenbar versucht. Heute Abend übrigens in der Sendung Schawinski, der aktuellste Mann von der Schweizer Politik im Moment, der Paul Rechsteiner, werde ich befragen und werde mal schauen, was man dort für Antworten zu diesem Thema bekommt. Machen wir kurz Werbung und reden nachher über Chemnitz.
Andere setzen auf internationales Investmentbanking. Wir von der Regiobank Menedorf vertrauen auf Anlageberatung an der Goldküste. Am Zürichsee verwurzelt, seit über 114 Jahren im Kanton Zürich zuhause. Denken Sie im Anlagebereich regional und reden Sie mit uns. Regiobank Menedorf, rbm.ch.
Letzte Woche also die Ausfälle, die Grossdemonstrationen, die Jagd auf Leute, die wie Migranten aussehen, in Chemnitz, nachdem ein Deutsch-Kubaner verstochen worden ist, offenbar von einem Iraker und einem Syrer. Die Rechten haben sich da zusammengetan. Also einerseits die bürgerliche Rechte im Parlament, also rechtsaußen AfD, zusammen mit Pegida, mit NPD, mit Neonazi. Und der Schulterschluss findet jetzt offiziell statt. Und damit ist irgendwie eine neue Situation geschaffen. Wir haben zwar so eine ähnliche Entwicklung auch in Italien, der Herr Salvini, aber wenn es in Deutschland passiert, dann hat das eine andere Dimension. Aber du, der ja immer ein bisschen auf der Seite von diesen Rechtsbürgerlichen bist, du findest das wahrscheinlich, jawohl, man muss sich da wehren.
Du träumst wahrscheinlich, dass ich jetzt sage, ja, ich finde das super, wenn mit der NPD marschieren.
Aber, es kommt als aber.
Nein, das finde ich jenseits von gut und böse. Und ich kann dir jetzt prophezeien, wenn die AfD es nicht schafft, sich klar abzugrenzen von den Nazis, Neonazis, NPD und alles diesen Gruppen, die ich nicht schön finde, dann wird die AfD keine Zukunft haben. Das ist völlig klar, in einem Land wie Deutschland, wo der Holocaust verursacht hat, kannst du dort einfach keine Unklarheiten offen lassen. Das geht nicht. Und ich finde gerade auch gewisse Äußerungen von AfD-Leuten sind eben total daneben gewesen. Also Vogelschiss vom Gauland und so weiter. Das sind einfach ganz dumme Ausbrüche, wo immer wieder eigentlich den Verdacht nähren, ja, vielleicht sind es eben schon wieder Nazis. Und ich sage es noch einmal, ich finde, die Migrationspolitik von Angela Merkel, die darf man kritisieren. Die soll man aus meiner Sicht auch kritisieren, aber nicht mit dem Hitlergruß und nicht mit solchen Leuten.
Aber da werden die Einzelfälle, und es sind ja Einzelfälle, werden instrumentalisiert, und zwar nicht nur in Deutschland, auch in Amerika haben wir das vor zwei Wochen gehabt, wo ein illegaler Einwanderer aus Mexiko, eine junge Frau, ermordet hat, und Mordfall gibt von Inländern, von Ausländern etc. Aber die werden instrumentalisiert und werden benutzt und tun die verunsicherte Stimmung, die überall herrscht, wegen der Migration, obwohl jetzt sehr wenig kommen, eigentlich so wenig wie seit vielen Jahren nicht mehr, werden ausgenutzt zu politischen Zwecken. Und wenn ich das sehe, was in Italien passiert mit dem Herrn Salvini und dem Herrn Orban und was in Deutschland passiert, dann habe ich das Gefühl, da läuft jetzt etwas ab, wo man irgendwie nicht zusammenbringt, dass das irgendwie eine Gesamtentwicklung ist. Aber die macht mir wirklich Angst.
Ja gut, aber die Gesamtentwicklung hat damit zu tun, dass man eine falsche Migrationspolitik gemacht hat. Und du kannst natürlich jetzt jedes Mal sagen, es sei ein Einzelfall und da hast du in dem Sinne auch recht. Aber wenn es nachher 12 oder 15 Einzelfälle sind, ist es eben zu viel. Und schau, es ist auch ein moralisches Problem. Wenn du Leute aufnimmst, weil sie dir sagen, du, ich bin Flüchtling, mir geht es ganz schlecht, bitte hilf mir. Wenn so einer nachher deine Tochter umbringt, dann geht's nicht. Das ist so ein Problem, das ist ein Riesenproblem. Und da ist sogar ein Einzelfall noch recht schwer.
Also, dann tust du das rechtfertigen.
Nein. Aber es sind eben schon erstens schon lange kein Einzelfall. Doch. Schau, Köln ist da kein Einzelfall gewesen. Du weißt ganz genau, was dort im Silvesternacht passiert ist in Köln. Das sind keine Einzelfälle, sondern in Deutschland hast du seit Angela Merkel die Migrationspolitik so ruckartig verändert hat, hast du eine Häufung von solchen Fällen, wo Asylbewerber, wo Flüchtlinge und übrigens notabene alles Leute, die genau nach 2015 reingekommen sind, genau dann, wo man es nicht mehr können, richtig anschauen konnte, was das für Leute überhaupt sind, das hat sich einfach gehäuft und das stimmt.
Das
schießt
einfach nicht. Statistisch gesehen sind gerade Einwanderer oder Asylsuchende aus Irak und Syrien sind weniger kriminell als Durchschnitt von der Bevölkerung. Ein bisschen anders ist es mit Leute aus Maghreb, dort ist die Quote höher, aber es ist nicht so, dass die Kriminalität aufgegangen ist. Es ist die gefühlte Kriminalität. Und ich habe mit Leuten geredet aus Ostdeutschland, gerade dort, wo es am wenigsten Ausländer gibt und am wenigsten Zwischenfälle. Mhm. Und es kommen dann die Leute, die gestört sind, die traumatisiert sind vom Krieg. Mhm. Leute, die kriminell sind, sind auch gekommen, die aus dem Gefängnis kommen. Aber wenn man das benutzt, um alles grundsätzlich in Frage zu stellen, wie du das jetzt gemacht hast, dann finde ich das ganz heikel, weil es gibt ja auch keine Lösung. Man kann nicht sagen, die 1,2 Millionen, wie viel das war, die müssen jetzt alle wieder zurückgeschickt werden. Vor allem nicht, wenn man sieht, was in Syrien sich vorbereitet.
Eigentlich müsste das wahrscheinlich machen. Du musst einen grossen Teil von diesen Leuten zurückschicken, das geht so weiter
aber
nicht.
In Syrien geht es ja nicht,
oder? Nein, Syrien nicht, aber sie sind ja aus dem Irak. Irak hat bald eine neue Regierung. Ich meine, schau mal, der Iraker, der jetzt der mutmaßliche Täter ist, jetzt in Chemnitz, ich meine, der hat irgendwie gesagt, er hätte Probleme mit seiner Freundin haben und dann hat der Vater ihn bedroht und deshalb ist er geflohen auf Deutschland.
Ich meine, Unsinn.
Hat er gesagt.
Ja, ist Unsinn.
Das ist
ja
einfach Unsinn. Und das kannst du nicht bringen. Schau, nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir extrem viele Fluchtbewegungen in Europa. Wir haben nie so ein Gewaltproblem nachher. Das hat nichts mit Kriegstrauma zu tun.
Es hat mit Rassismus zu tun.
Nein, es hat damit zu tun, dass das junge Männer sind aus Kriegsgebieten.
Ja.
Junge Männer aus Kriegsgebieten, das sind überall, ob es Schweizer sind oder Deutsche oder Russen, oder spielt gar keine Rolle, sind immer gefährliche Leute.
Also.
Die musst du immer gut anschauen.
Also.
Wenn du die aber einfach reinlässt, wie Angela Merkel, und sagt, kommen alle zu mir, dann kommen alle. Und es kommen die, die am mobilsten sind.
Sie hat nicht gesagt, wir schaffen das.
Und die Leute sind, und da habe ich auch geschrieben am Samstag, die Leute sind nicht einfach hässlich, wie sie sich an einem Einzelfall ergötzen, sondern es hat damit zu tun, dass Behörden etwas gemacht haben, das demokratisch nie abgestimmt worden ist.
Stell dir mal vor, wenn der Täter von Rupperswil, der da vier Leute umgebracht hat, das wäre ein Ausländer gewesen oder ein Asylsuchend. Was wäre denn in der Schweiz abgegangen? Unglaublich! Dann würde jetzt der Markus Somm und vor allem der SVP... Ja, es ist ja der Toni Brunner hat sogar im Vorfeld gesagt, da sieht man wieder mit diesen Ausländern. Bevor man gewusst hat, wer es ist, einfach schon gedacht, ja, es muss ein Ausländer sein.
Erstens, Roger, ich habe nie so etwas gesagt.
Ja, aber er. Und dann ist es der Schweizer. Und jetzt wird das als Einzelfall, als tragischer Einzelfall behandelt. Wenn das ein Ausländer gewesen wäre, wäre das genau für dich der Hauptbeweis für deine These.
Es geht nicht um Ausländer, sondern es geht um Immigration, die du nicht mehr kontrollierst. Jeder Deutsche, der da reinkommt und einen Job hat und so weiter, wird tausendmal besser kontrolliert als sehr viele Asylbewerber, die unser Asylverfahren ad absurdum führen, mit Lügen, mit Betrug und so weiter. Das ist doch das Problem. Und das schießt die Leute an.
Also, es war eine Extremsituation seit 2015. Mittlerweile hat man die Aussengrenzen von der EU ganz anders kontrolliert. Und es kommen viel, viel weniger. Es sterben zwar immer noch Menschen im Mittelmeer. Ich glaube, 1500 im Mittelmeer. Weniger als vielleicht das letzte Jahr, aber das ist natürlich immer noch brutal, was dort geht. Und es ist ein schwieriges Problem, für das gibt es einfach keine einfache Antworten. Und die, die jetzt auf die Straße gehen und sagen, wir sind das Volk und wir wollen die alle draussen haben, die liefern auch keine Antworten.
Ja, gut, aber sie machen wenigstens Druck auf Behörden, weil das ist das Problem. Behörden haben uns ein Problem eingebrockt, wo niemand hat wollen, wo niemand ihnen gesagt hat, sie sollen das machen. Sie haben das uns eingebrockt, wie es bequem war für sie, wie sie das Gefühl hatten, ja, das wollen wir jetzt nicht machen, das gibt unangenehme Bilder und so weiter. Sie sollen es jetzt lösen. Und ohne demokratischen Druck. Und die Demonstrationen in Chemnitz sind das durchaus auch, wenn sie nicht mit den falschen Leuten marschieren.
Also du bist eigentlich
Druck,
für dich?
Ohne diesen Druck passiert nichts.
Was soll denn passieren?
Die Flüchtlingspolitik muss total ändern.
Die
übrigens
ist ja
auch in der Schweiz.
Nein,
die ist doch noch nicht geändert worden. Unsere Gerichte haben zum Beispiel immer noch nicht begriffen, dass du einen, der kriminell ist, als Asylbewerber, der muss sofort raus. Und
aber du
ganz
musst ja
schnell.
Auch ein Land. Jetzt haben wir gerade heute Meldung gehabt, so viele Leute aus Eritrea müssen zurückgeschafft werden.
20.
Ja, aber
are you kidding me? Von 30.000?
Nein, sie sind nicht 30.000, sie haben noch nicht alle kontrolliert. Aber gleich, Tatsache ist, Eritrea nimmt sie nicht zurück. Was machst du denn? Markus Somm, du hast sicher eine Lösung.
Mit Eritrea hätte ich schon lange ganz anders verhandelt. Schau, das ist ein armes Land. Da hat man durchaus andere Druckmittel, als jetzt wir uns vorstellen können. Und zweitens ist ja genau das der Punkt, Roger. Du solltest nicht Leute reinlassen, die nichts zu suchen haben bei uns. Und es wäre gar kein Problem, die Grenzen zuzumachen.
Gut.
Es muss niemand da hinkommen.
Gut, und Asylrecht, politische Gründe etc. das, was wir mal unterschrieben haben, und Genfer, Flüchtlingskarte und so weiter und so fort, und UNO-Karte, das soll man jetzt einfach
also alles... Also du meinst ja früher ist eine Flüchtlingskarte von 1952 oder 1953, oder, die man gemacht hat, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat dort eine ganz klare Bestimmung gehabt, dass das nur gilt für Europa. Nur für Europa. Jeder, der aus Nordafrika kommt, damals, 1953, hätte nicht als Flüchtling gelten. Was erstaunlich ist, wenn du denkst, nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg. Erst in den schönen, lieben 60er Jahren hat man plötzlich das einfach ein bisschen geändert und ausgeweitet. Mit dem würde ich nur sagen, die Charta, die du jetzt zitiert hast, die hat früher auch einen Unterschied gemacht, und zwar einen sinnvollen. Einen sinnvollen. Du sollst nicht flüchen, weit weg. Besser ist an sich, in Nachbarländer zu gehen. Weil jedes Land wird überfordert, wenn du so grosse Fluchtbewegungen
aber
hast.
Aber das haben wir ja, die meisten sind ja in Libanon und in Jordanien. Und jetzt haben wir 3 Millionen in Idlib, also im letzten grossen von Nichtregierungskräften gehaltenen Gebiet in Syrien. Die können nie hingehen, also die können nicht in die Türkei hingehen. Die nächste Katastrophe wird kommen. Aber Markus, schon hat eine Lösung.
Ich habe eine viel bessere Lösung. Was? Ich finde, wir sollten nicht mehr Asylbewerber aufnehmen, die sich bei uns selber melden, an unserer Grenze oder an unseren Flughäfen und so weiter. Dort, für die gibt's kein Asylrecht mehr. Fertig. Dafür gehen wir jedes Jahr in die grössten Krisengebiete der Welt und holen doppelt so viele Asylbewerber, gerade in die Schweiz, direkt in die Schweiz, mehr als wir heute anerkennen pro Jahr. Das wäre viel humanitärer, wäre viel sinnvoller und wir hätten den ganzen Leerlauf nicht, wo wir Menschen prüfen müssen, ob sie jetzt wirklich Flüchtling sind oder nur Wirtschaftsflüchtling oder sonst irgendwie gut, komische Fälle. Das wäre viel sinnvoller.
Um das können zu machen, also wir sind am Schluss von dieser Sendung, müssen wir einen Ort haben, wo man die Überprüfung machen könnte. Man redet ja da von irgendwelchen Lagen, die man machen will. Weiss zwar nicht wo, in Libyen ist es wahrscheinlich nicht so gut. Dort schiessen sie jetzt gerade in Tripoli sich gegenseitig oben runter, wahrscheinlich auch sonst nicht in Nordafrika. Italien und Griechenland wehrt sich dagegen. Okay, gut. Jetzt müssen wir noch schauen, wo und wie man das machen kann. Danke vielmals, das also unsere heutige Sendung. Die erste Sendung in einer Woche. Heute Abend also der Paul Rechsteiner. Jetzt geht es weiter im Programm von Radio 1. Schönen Abend und viel Vergnügen.
Slow down mit Radio 1. Es ist Zeit für ein bisschen Ruhe. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.